ARD.
Das letzte Mal, als ich Prinz Harry gesehen habe, das war am 14. September 2022 in London, als er hinter dem Sarg seiner Großmutter Queen Elizabeth gelaufen ist. Aber am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, als er 1997, auch im September, mit 12 Jahren, hinter dem Sarg seiner Mutter gelaufen ist. Und wir sprechen jetzt über Prinz Harry, denn er wird 40 Jahre alt.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
So, willkommen in meinem Podcast. Ich gucke dir in die Augen. Chrissy Kahn, du bist mal wieder dabei. Schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch. Ich gucke dir auch in die Augen.
Ach, sehr gerne. Das ist schön. Wir sind ja nicht im Podcast-Studio. Manche Podcast- oder beziehungsweise Follower meines Insta-Kanals, du hast ja nicht Insta, wir haben ja das Thema. Deine Mutter weiß es, wie das Podcast-Studio auch aussieht. Und wir sind in einem anderen Studio, was aber nicht so schlimm ist. Wir haben es hier jetzt auch gemütlich gemacht. Wir haben jemanden bei uns, aber nicht hier bei uns im Studio, sondern in Köln beim WDR sitzt. Ihr ahnt es vielleicht alle schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Julia Melchior. Hallo, liebe Julia, ich grüße dich.
Hallo, liebe Annelie und lieber Chris.
Hello.
Julia, schön, dass du da bist. Sag mal, wann war denn deine letzte Begegnung mit Prinz Harry? Weißt du das?
Ja, im Prinzip auch tatsächlich bei der Beisetzung von Elisabeth II. In London. Aber für mich eigentlich so, weil du hast dieses Ereignis auch gerade erwähnt, aber für mich das Eindrucksvollste war seine Hochzeit in Windsor, die ich halt auch mit erlebt hatte damals vor Ort. Und das ist halt noch ein ganz anderer Harry gewesen, als der, über den wir heute sprechen.
Das ist allerdings so. Wenn man so in der Nachschau jetzt drauf guckt, ist es schon irgendwie ja, bemerkenswert, sage ich jetzt mal, nett ausgedrückt, wie sich alles entwickelt hat. Das hätten wir ja niemals gedacht, dass das sich so entwickeln würde.
Nein, ich finde immer so auch so, ich hatte ja auch noch so diese Erinnerung von damals, ne, Dianas Tod und hinter dem Sarg, so dieses Kind irgendwie, ne, und irgendwie, ach, dieses zerbrechliche Kind und dieses arme Kind, so wie man immer denkt, ne, und dann jemand, der für so viel Wirbel dann am Ende dann doch gesorgt hat, fast zumindest bei vielen in schlechten Ruf bekommen hat und so. Also so eine breite Range, die es da einfach gibt. Ja.
Und der Moment, als Prinz Harry auf die Welt gekommen ist, beziehungsweise kurz danach, so heißt es in seinen Memoiren, Spare oder Reserve. Ich war 20, als man mir zum ersten Mal die Geschichte darüber erzählte, was Paar, also König Charles, am Tag meiner Geburt zu Mami gesagt haben soll. Mami, Lady Di. Wunderbar. Jetzt hast du mir einen Heir und einen Bär geschenkt. Meine Arbeit ist getan. Ein Witz, vermutlich. Andererseits, so wenige Minuten nachdem er diese hochkomische Vorstellung gegeben hatte, brach er wieder auf und ging, so heißt es, mit seiner Freundin ins Theater. So schreibt Harry in seinen Memoiren.
Also wir wissen ja, also von wegen, er sei damit nach mit seiner Freundin ins Theater gegangen. Wir wissen nur, dass das nach, also 1986, 2 Jahre nach der Geburt von Harry, das Verhältnis mit Camilla wieder aufgeflammt ist. Also das ist mal so das eine. Das andere ist natürlich auch die Wahrnehmung. Er hat natürlich recht gehabt. Sie hat ihm einen Thronfolger geboren und einen Reserve-Thronfolger. Also das Ziel in jeder Dynastie ist es bisher immer gewesen, einen männlichen Erben zur Welt zu bringen. Darum geht es ja auch, um den dynastischen Fortbestand. Und das war halt zu der Zeit damals auch nur den männlichen Erben vorbehalten. Inzwischen hat sich das ja in Großbritannien auch geändert, die Thronfolge. Ja. Aber man unterstellt es ihm halt jetzt, dass er das gemein gesagt hätte. Ne? Also ich glaube das gar nicht. Er ist natürlich auch jemand gewesen, der wirklich dankbar war in dieser Rolle als Vater, auch als Jungvater, das ja auch irgendwie gerne wahrgenommen hat. Er war ein glücklicher Vater, als seine Kinder geboren worden sind. Insofern, es ist durch die Brille von Dianas Memoiren gesehen und dann nochmal gefärbt durch die Wahrnehmung von Harry in einer Zeit, in der er ja schon gebrochen hatte mit der Familie.
Prinz Harry kommt am 15. September 1984 in London im St. Mary's Hospital zur Welt als Prinz Henry Charles Albert David. Und wir hören mal rein, wie das war an dem Tag, als Lady Di, also die Mama, mit König Charles, damals noch Prinz Charles, ins Krankenhaus geht und wieder rauskommt mit Harry.
Then at 2:35, the waiting was over. The princess looked happy, relaxed and well recovered from her labor. She smiled with her customary shyness at the horde of international newsmen who'd waited for this moment less than 24 hours after Prince Harry had been born. The tiny bundle in the white shawl was receiving his first sights and sounds of the outside world, but from the glimpse we saw of him, it appeared he was fast asleep.
Er hat fest geschlafen, der kleine Harry. Er wird ja Harry genannt, also heißt ja eigentlich Henry. Mhm. Das war schon sein erster Auftritt, Julia. Und auch wenn man sich das so ansieht, da war ja auch der kleine William mit dabei. Und da schien noch alles so, sage ich jetzt mal, das Bild oder sagen wir mal, das Bild einer Bilderbuchfamilie auch. Ne? So der Thronfolger mit seinen zwei Kindern und seiner Frau. Und es war alles irgendwie noch nicht so eingefärbt, ne? Und eingetrübt, oder?
Ja, es war noch zu einer Zeit, als die Menschen natürlich noch auf diese Familie auch ihre ganzen Träume projiziert haben. Mhm. Also es war ja erst wenige Jahre her, dass diese Märchenhochzeit stattgefunden hatte. Endlich hatte der Prince of Wales geheiratet und dann auch noch eine so bezaubernde junge Frau, die aussah, als wäre sie gerade einem Märchenbuch entstiegen. Also da wurden also auch für viele Menschen irgendwie Träume wahr. Und dafür stand die Familie in diesen ersten Jahren auch noch, weil sie einfach diese zwei bezaubernden Söhne auf die Welt gebracht haben.
Und Diana hat damit gebrochen, mit dieser Distanz, die es normalerweise in diesen Familien gibt, sondern sie hat auch ganz ein enges Verhältnis aufgebaut zu ihren Kindern, hat die mitgenommen auf Reisen, was ja eigentlich vorher undenkbar gewesen wäre. Harry schreibt es ja in seinen Memoiren so, dass William irgendwie immer ein bisschen über ihn stand, irgendwie anders behandelt wurde, weil er eben ja der Thronfolger ist, ja. Und Harry immer so das Nachsehen hatte, aber eigentlich war es doch eigentlich gar nicht so, oder?
Die waren ja auch noch in einem Alter, wo man da noch auch keinen Unterschied machen muss. Also da in den jungen Jahren, das Kleinkindalter, das Grundschulalter, da genießen die Kinder, egal welchen Platz in der Thronfolge sie haben, natürlich noch dieselbe Erziehung. Aber du hast einen Punkt gesagt, den ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig finde, dass die Diana im Gegensatz zu früheren Generationen im britischen Königshaus eine echte Mutter gewesen ist. Mhm. Also sie hat mit den Kindern gebacken, sie ist mit denen ins Kino gegangen, auf die Kirmes, zu McDonald's. Also sie hat als Mutter am Rennen in der Schule teilgenommen und so. Das sind so Momente, dass man muss einfach auch verstehen, dass der Harry und der William zu ihrer Mutter eine ganz besonders enge Beziehung hatten.
Mhm. Natürlich wahrscheinlich auch, weil gerade der Vater viele Verpflichtungen hatte, Charles.
Er ist ja auch ganz selber eben ganz anders aufgewachsen. Mhm. Also ich glaube eben, dass er tatsächlich sehr glücklich war, Vater geworden zu sein und er auch den Wunsch hatte, nicht nur die Pflicht, sondern auch den Wunsch hatte, eine Familie zu gründen. Und er ist ja auch mit den besten Absichten in die Ehe mit der Diana gegangen. Aber er ist niemand, der so seine Gefühle so zeigen konnte und so dafür. Das war einfach dann die Rolle der Mutter. Die hat das dann gemacht.
Mhm. Chrissy Kahn, ja. Du schützt den Kopf.
Was denn? Ja, ich weiß immer noch nicht, ja gut, ob der Charles jetzt wirklich da so glücklich am Anfang war, ne? Weil da war er vorher das schon mit Camilla und vielleicht war es dann irgendwie ein Stück weit Mittel zum Zweck, weißt du, auch trotz allem, denke ich mir immer.
Nee, er hat sich, finde ich, gefügt in diese Entscheidung, ja. Weil es sein musste, ja, also er hat nicht beabsichtigt, ich gehe der eh fremd oder so, sondern...
Ich nehme das an, ne, so.
Er hat es angenommen. Ja, das ist richtig. Mhm.
Ja gut, das hier so in der Nachschau ist es immer so einfach zu, das ist ja wie ein offenes Buch und sagen, ja, war doch klar und so war es. Ne? Aber letztendlich in der Situation. Aber lass uns mal schauen auf Harry, so wie er aufgewachsen ist, liebevoll mit seiner Mutter. Und dann kommt der schreckliche Unfall. Da ist er gerade mal 12 Jahre alt. Er ist mit seinem Vater in Balmoral, weil ja da mittlerweile ja auch schon die Trennung war. Also die Trennung war bestimmt auch nochmal ein Einschnitt für Prinz Harry, natürlich auch für Prinz William, ne?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, dieser Rosenkrieg zwischen Charles und Diana, der wurde in den Medien ausgetragen. Mhm. Die ganze Welt hat darüber debattiert und natürlich wurden die Jungs ja auch damit konfrontiert. Mit dem Gossip, mit den Schlagzeilen und ja auch mit diesen unschönen Enthüllungen. Mhm. Natürlich macht das was mit der Kinderseele. Und das ist ja auch etwas, was die Jungs zusammengeschweißt hat, diese Brüder. Weil die haben ihren Kummer und ihre Sorgen und ihre Gefühle halt miteinander geteilt.
Aber trotzdem, ich finde immer diese Sensibilität, die beide, glaube ich, auch ja haben, vielleicht Harry mehr als William, das haben sie irgendwie von ihrer Mutter. Also weil wir gerade drüber gesprochen hatten auch, wie ist sie mit ihnen umgegangen, ne? Und so nah und so richtig Mutter gewesen, obwohl sie so da im Rampenlicht ist und diesen Auftrag hatte. Aber das ist doch, sie wären nicht das ohne Diana wirklich. Die beiden. Aus gefühlsbetont, vielleicht auch so reformatorisch im Kopf, der eine mehr, der andere weniger. Ja, ja. Aber weißt du, also auch bei Kate und William ist es dann ja so, ne? Sie gehen neue Wege weiter voran. Ich glaube, dass es auch ganz viel mit dieser Erziehung zu tun hat, einfach von ihr.
Und ich glaube, so diese Wärme, die sie ihnen auch entgegengebracht hat, ne? Was zum Beispiel Charles von seiner Mutter nicht so erfahren hat und auch nicht lange Trennungen, ne? Hat Harry ja auch nicht erfahren, also bis zu seinem 12. Lebensjahr. Ne? Also so ganz ganz lange. Aber er hat auch drunter gelitten, wenn die Mutter unterwegs war mit Dodi Al-Fayed am Ende dann auch, wo sie ja dann in Frankreich waren. Zuvor haben sie einen Urlaub noch gemacht. Aber trotzdem haben sie das dann auch so hingenommen, ne? Mit der Trennung. Also ihm blieb auch nichts anderes übrig, den beiden, ne? Harry und William.
Da waren die doch viel zu jung, für das irgendwie anzunehmen. Also ich meine, Harry war 12 Jahre alt, als die Mutter starb. Und dieser Rosenkrieg hat ja schon Jahre zuvor stattgefunden. Also, und die Kinder standen ja irgendwie richtig mit auf dem Schlachtfeld. Ne?
Mhm. Okay, und mit der Presse. Ich meine, er ist schon ganz, ganz früh mit der Presse in Berührung gekommen. Schon am Tag oder einen Tag nach seiner Geburt. Natürlich unterbewusst, ja, das mitbekommen. Ja, aber das ist doch interessant, dass man da ab diesem Zeitpunkt dann schon im Rampenlicht steht und dann geht es weiter, das Leben. Ne?
Ja, ich finde bezeichnend, ich glaube, in dem Alter spielt das ja noch gar keine Rolle. Ne? Ob du da irgendwie den Medien präsentiert wirst oder nicht. Aber im Kindergarten-Grundschulalter gibt es auch so ein ganz ikonisches Bild von Harry. Diana bringt ihn, ich weiß es nicht, ob es Kindergarten war oder Grundschule, bringt ihn also morgens dahin und er streckt den Fotografen einfach die Zunge raus. Ja?
Ja.
Und das ist einfach so von Anfang an seine Haltung auch gewesen. Er ist halt ein ganz anderer Typ als sein Bruder. William ist so ein bisschen mehr der Angepasste, der Wohlerzogenere. Harry war immer von Anfang an und ist es ja auch irgendwie auch heute noch der Wilde, der Lässigere und der Lebenshungrigere. Ich finde immer, dass man die beiden Brüder gut vergleichen kann mit Königin Elisabeth II., also der Großmutter und deren Schwester Margaret, weil die vom Typ und von der Besetzung her recht ähnlich waren. Also Harry und Margaret, das waren die schillernden Rebellen, die Zweitgeborenen. Elisabeth II. Und William, das sind also die fügsameren und verantwortungsvolleren.
Vielleicht Typfrage, ne? Bestimmt ein Stück weit, aber auch
Rollenfrage, ne?
Genau, Rollenfrage tatsächlich. Der Erste, da achtet man natürlich auch noch drauf. Und der muss so, in die Richtung muss der laufen und so. Und beim anderen, da können wir jetzt mal die Zügel.
Es gibt ja eine ganz witzige Redewendung im Englischen. Der Erstgeborene ist der King of the Castle, der Zweitgeborene ist der Dirty Rascal. Das ist der Schlossherr und der Flegel. Und das ist so die Rollenbesetzung, die man auch irgendwie von vornherein so den suggeriert. Also von dem Ersten erwartet man, dass er eben der Schlossherr ist. Und der Zweite, der darf eben so ein bisschen den Flegel geben, den Rascal.
Und in den Memoiren von Prince Harry, da ist auch drin, dass er es so ein bisschen bereut hat, dass er nicht mehr Zeit mit seiner Großtante verbracht hat. Ne? Weil er dann irgendwann verstanden hat, dass die sich ein bisschen schon irgendwie ähnlich sind und dass sie dann doch nicht irgendwie sich mehr ausgetauscht haben. Ne?
So,
also das hat er schon auch gesehen. Und ich finde auch so seine Schulzeit, er war ja jetzt nicht so, der war ja in Eton, so wie sein Bruder William, und der war jetzt auch nicht so der Allerbeste. Also er hatte jetzt nicht so, ich sage mal ganz salopp, Bock auf Schule. Ne?
Also Harry ist halt nicht so der Akademiker-Typ und nicht der Intellektuelle der Familie. Ne? Aber ich finde immer, zu Eton darf man auch nicht vergessen, das ist halt direkt in der Nachbarschaft wirklich fußläufig von Schloss Windsor. Und es ist ja nun mal üblich in Großbritannien, dass die Kinder also auch nicht erst zur Oberstufe, sondern relativ früh auf Internate kommen, auf ein Elite-Internat. Und dieses Eton, das kann ich nämlich sagen, weil ich selber in Eton auf der Summer School war. Ja. Darum kenne ich auch diese Räumlichkeiten alles und eben auch diesen ganzen Ort. Das ist sehr familiär und die hatten halt auch die Möglichkeit, nachmittags oder am Wochenende bei den Großeltern zu wohnen. Und das war halt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Schloss Windsor. Also es ist jetzt keine knallharte Erziehung gewesen, abseits von der Familie getrennt oder so. Man hört ja auch eigentlich keine Klagen jetzt von den beiden über ihre Schulzeit in Eton.
Nö, eigentlich nicht, außer gar nur, nicht, dass Harry hat also auch geschrieben in seinen Memoiren, dass
er war faul.
Und er fand das blöd, dass William gesagt hat, wenn du jetzt hier bist, wir kennen uns nicht mehr und wir reden nicht miteinander.
Ja, aber also ist auch der Klassiker zwischen Geschwistern, oder?
Und das Blöde ist ja, als ich alles wieder so aufgefrischt habe mit Harry, dachte ich mir, auch blöd, er schreibt es in seine Memoiren und das Königshaus oder Prinz William kann sich dazu gar nicht verhalten, ob es wirklich so war, ob er es wirklich so gesagt hat oder ob das nur eine Erinnerung ist. Immer so schwierig, man muss immer so mit spitzen Fingern
noch anfassen. Ja, und da hat die Queen ja mal was Wunderbares gesagt in ihrem letzten Lebensjahr, nachdem also auch Harry und Meghan wieder, ich weiß nicht, ob es bei Netflix war oder in einem der bei Oprah, nach dem Oprah-Interview, hat die Queen gesagt, Recollections may vary.
Ah, genau.
Erinnerungen mögen unterschiedlich sein. Mhm. Ja.
Genau. Also
aber dass die hart war, da habe ich natürlich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Mhm. Also erstmal ist es hart, grundsätzlich schon als Prinz der britischen Königsfamilie, als Kind da groß zu werden. ständig unter dem Brennglas der Medien und die wurden ja wirklich auch anders verfolgt als in anderen Königshäusern. Aber dann auch noch die zerrüttete Ehe der Eltern und dann natürlich das Schrecklichste, was passieren konnte, der Tod der Mutter. Also ich meine, dass die Kinder da traumatisiert sind, das ist ja nachvollziehbar.
Na klar, und dann halt auch noch dieser, was ich ja gesagt habe, was mir in Erinnerung geblieben ist, als ich es im Fernsehen gesehen habe. Hast du es eigentlich auch gesehen im Fernsehen, Chrissy Kahn?
Was meinst du jetzt?
Die Beisetzung von Diana? Hast du die damals gesehen?
Boah, das ist ja lange her. Ich habe diesen
1997.
Diesen Walk, wollte ich schon sagen. Es klingt so ein bisschen salopp, ne? Also diesen Lauf hinter dem Sarg dann, ne? Daran erinnere ich mich noch, ja.
Das schon, hat sich schon fest eingebrannt, ja, ne? Dieses Bild.
Voll, wo du schon sagst, boah, die Armen, ne? Und ja, das eher war es, ja.
Was ich auch so bitter fand damals und auch natürlich immer wieder, weil man wird ja immer wieder mit exakt dieser Szene konfrontiert. Ich weiß auch mal gar nicht mehr, ob es jetzt 1997 war, als ich das so schrecklich empfunden habe oder ob das jetzt auch heute ist, wenn ich diese Bilder immer wieder sehe, dass die Jungs diese kondolierende Menge begrüßen mussten. Also die Menschenmassen, die sich da vor dem Buckingham-Palast zusammengefunden hatten und denen Trost spenden mussten. Mhm. Also das waren ja Kinder, die ihre Mutter verloren haben und dann stehen da weinende Briten, Fans von Diana und legen Blumen vor dem Palast ab, vor Kensington, vor Buckingham Palace und dann stehen die Jungs da und schütteln diesen Menschen die Hände und trösten die. Also ich fand das echt, das fand ich.
Ja, es war völlig, das war brutal und völlig auch völlig skurril. Ja.
Normalerweise hätten sie mitlaufen müssen und dann da in der Mitte bleiben müssen, hinter dem Sarg oder was auch immer.
Ja, ne?
Gar nicht schützen müssen.
Jetzt die Kinder, aber gut, ich meine, wir...
Aber das war natürlich auch jetzt, ich sag mal so, keine böse Absicht von der Königsfamilie, das von den Kindern zu erwarten, sondern ich glaube, das war einfach so.
Das hat man so gemacht.
Das hat man so gemacht.
Ja, genau.
Royale Pflichterfüllung. Ja. Und ich meine, auch wenn wir an den Tod von John F. Kennedy denken, es gibt ja auch dieses ikonische Bild, wie sein Sohn da, ich weiß nicht, im Alter von 3 Jahren, vor dem Sarg steht und salutiert. Das würde man heute wahrscheinlich anders machen. Aber es erklärt ja auch irgendwie, finde ich, jetzt so viel. Natürlich ist daraus ein traumatisierter Junge geworden.
Ja, genau. Und er ist halt damit in die Öffentlichkeit gegangen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Prinz William davon nichts, also davon getragen hat, ja, irgendwie einen Knacks in der Seele, sage ich jetzt mal, weil es ist ja einfach eine Ausnahmesituation.
Also und wie, als wenn das mit sich selbst ausmacht.
Ja, genau. So, aber das ist so, weil er einfach, wie er, wie Julia auch, wie du gesagt hast, ne, disziplinierter ist, Dinge eher durchzieht. So hat man das Bild von ihm, ja. Also,
ja, ne? Und der hat einfach, ich sag mal, 2 Korsettstangen noch zusätzlich. Einmal seine Rolle, das, was von ihm erwartet wird. Als Thronfolger hatte der eine ganz klare Perspektive und eine klare Aufgabe. Und die andere Korsettstange war die Kate, die ja relativ früh in sein Leben getreten ist. Und das sind 2 Dinge, die ihm unheimlich viel Stabilität und damit auch Kraft gegeben haben. Das sind Sachen, die der Harry nämlich nicht hat. Der hat, wie wir auch viel später erst erfahren haben, mit seiner Rolle nämlich gehadert, die Nummer 2 zu sein. Und er hat selber gesagt, 2016 in einem Interview, ja, ich mache so lange weiter, bis die Leute kein Interesse mehr haben oder Prinz George wichtiger ist. Mhm. Also ihm war das auch schon irgendwann bewusst, bevor er Meghan kennenlernte, dass irgendwann er in die Bedeutungslosigkeit hinabgleitet. Und das ist ja total schwer, damit klarzukommen.
Aber ist natürlich die Frage, ne? Muss das jetzt erstmal schlimm sein? Weil du weißt es ja auch von Anfang an, dass es irgendwie so ist. Ich bin da die Nummer 2 und so und es wird weniger. Oder sehnt er sich halt einfach auch? Hat er sich einfach gesehnt nach Bestätigung vielleicht? Vielleicht auch nochmal durch den Tod der Mutter, wer weiß, ne?
Ich finde, da hast du was ganz Wichtiges gesagt sogar, Chrissy. Das muss das so sein. Ich meine, wenn er das weiß, dass er eines Tages in die Bedeutungslosigkeit rutscht, weil einfach die Kinder von William vor ihm kommen werden und sich dann niemand mehr so viel für ihn interessiert, muss man sich da auch anders, glaube ich, darauf vorbereiten. Also es hätte ihm halt eben auch niemand verübelt, aus dem Königshaus auszutreten. Nur die Frage war ja des Wie. Man hat den Harry nicht auf seine Zukunft vorbereitet. Er hatte eben keine anständige Ausbildung oder keinen Inhalt für sich gefunden. Es ist ihm ja dann doch geglückt im Prinzip mit dem Eintritt ins Militär. Ja. Das hat ihm zur Reife verholfen und er hat dann also auch, ich sag mal, aus Dirty Harry wurde Duty Harry. Ja? Also der war nicht mehr nur noch der Rebell, sondern er hat dann auch einen Sinn darin gesehen, bestimmte Pflichten wahrzunehmen, ob es die AIDS-Waisen waren in Afrika oder eben auch Projekte von seiner Mutter fortzusetzen. Er hat ja was Sinnstiftendes dann gefunden, aber es ist eben schwer gewesen, dass er keinen, ich sag mal, bürgerlichen Beruf gelernt hat.
Irgendwie ja, so ein Versagen des Königshauses, wenn man so will, des der Entourage, ja, ja, guck mal, ist doch so, weil man fokussiert sich auf den Thronfolger, das ist das Wichtigste, ach, den haben wir jetzt, ach, den formen wir uns, ach, wie schön, und der andere läuft ja mit, ist mm, geht ja genau, wie jeder andere, so.
Ja, genau.
Ja, und genau dann passiert das, dann diese mm. ganzen Fauxpas und so weiter, ja. Und das wieder so zu finden, eigentlich dann wieder Größe von ihm,
mhm.
was, ja, eigentlich in ihm steckt auch in Harry.
Ja, und hat ja das große Herz seiner Mutter, ne? Also er ist ja sehr emotional, wenn man ihn so erlebt. Er hat mit viel Nachhilfe den Abschluss dann geschafft in Eton. Also der Papa, also König Charles, beziehungsweise damals auch Prinz Charles, hat viel Geld ausgegeben für Nachhilfe oder wie auch immer das war oder viel Zeit auch. Und dann war natürlich die Frage, was macht Harry jetzt? Mhm. Bei Prinz William war es ja ganz klar, er geht studieren nach St. Andrews. Gut, und mit ihm zwar irgendwie klar, nee, Studium kommt eigentlich nicht in Frage. Und ich glaube auch, da wollte auch der Vater ihn auch schützen vor einem Studium, durch das er sich durchquälen muss. Ne?
Ja, er hat ja dann auch erstmal was machen dürfen, finde ich eigentlich auch wichtig für so einen jungen Menschen, sein Gap Year. Das macht ja heutzutage jeder.
Ja,
aber
genau.
Damals war das irgendwie noch was
ja.
Besonderes.
Mhm.
So eine Auszeit in Australien, genau. In Argentinien.
Mhm.
Da konnte er Polo spielen, dann
ja.
hat er irgendwie Landwirtschaft gelernt und
ja.
in Afrika war er dann in Lesotho.
Wo seine Mutter dann, schon war, ne?
Genau. Mhm. Und dann hat er so auch irgendwie für sich entdeckt, das Erbe seiner Mutter halt auch fortsetzen zu wollen. Damals ist diese Centebale entstanden, diese Stiftung, die er mit dem Prinz von Lesotho gegründet hat, zur Unterstützung von elternlosen und kranken Kindern da.
Mhm.
Und das ist etwas im Andenken an seine Mutter, was ja auch bis heute besteht. Und dann war halt klar, das ist eigentlich der Klassiker, er macht seine Ausbildung in Sandhurst, Top-Offiziersschule, wo eigentlich irgendwie alle Mitglieder der königlichen Familie waren, aber auch aus anderen Königsfamilien. Also ich sag mal, jetzt das jordanische Königshaus oder der Großherzog von Luxemburg und so. Die haben da alle ihre Laufbahn gemacht und dann begann eigentlich die Phase, die Harry dann am meisten Stabilität gegeben hat, nämlich seine 10 Jahre beim Militär.
Ja.
Denn wir dürfen auch immer nicht vergessen, der hat ja auch wirklich rebellische Jahre gehabt. Der hat ja wirklich die Gefahr gesucht. Der hat sich geprügelt, Alkohol, Cannabis, dann diese Nazi-Uniform-Geschichte.
Ja.
Das waren natürlich alles Fauxpas, die so einem Königskind eigentlich nicht passieren dürfen. Aber bei Harry hat man ja auch in gewisser Weise immer so ein bisschen ein Auge zugedrückt. Auf der einen Seite mochten die Leute ja auch, dass er so rebellisch war. Und auf der anderen Seite hatte man ja auch Verständnis, weil man wusste, dass dieser Junge ja irgendwie auch Schlimmes durchgemacht hat.
Ja, das stimmt. Und die Presse war immer dabei. Gerade die britische Presse, die ja sich festgebissen hatte auch an seinen Geschichten. Ne?
Ja, oder
und
eben halt auch indiskrete Freunde nicht. Die echten Freunde haben nie was durchgestochen. Aber
natürlich.
Ich sag mal, irgendwann ist dann ja immer mal jemand dabei, der nicht so dicke mit denen befreundet ist. Ich erinnere noch an diesen Ausflug nach Las Vegas, wo die halt Triple-Yard gespielt haben.
Oh Gott, da wo die Fotos gemacht wurden.
Ja.
Oh Gott, ja.
Und das tut mir so leid. Auf der anderen Seite haben auch so viele damals gesagt, ey Harry, das ist so ein cooler Hund. Ich meine, dann spielen die da Strip-Billiard.
Mhm.
Und das war ja auch ganz witzig. Und Frauen, also ich weiß noch, als wir uns auf die Hochzeit 2018 vorbereitet haben, das Bild von Harry war, die Frauen sagten, he is so hot und die Männer sagten, he is so cool. Ja?
Ja.
Und Harry war das beliebteste Mitglied der Königsfamilie.
Ja.
Ich meine, die ganzen Herzen standen ihm offen.
Sehr schade. Also 2005 ging es nach Sandhurst, macht seine Ausbildung und er war auch froh, dass er einfach ein normaler Soldat einfach war. Und dann darf er zum ersten Mal in den Irak, 2007, da wird er zurückgezogen wieder oder rausgezogen wieder, weil zu gefährlich, Afghanistan. Und in seinen Memoiren sagt er, er habe 25 Taliban getötet, warum er das jetzt unbedingt niederschreiben musste.
Ja.
Obwohl es damals ja schon bekannt war, es war ja auch in der Presse drin. Das wurde bloß dann wieder, irgendwie kam das wieder so hoch, als er es nochmal niedergeschrieben hat.
Ich glaube, das ist einfach das Bedauerliche, dass er sowas dann halt auch einfach nutzt, solche Informationen, um vielleicht irgendwie so seine Memoiren so ein bisschen aufzupeppen oder interessanter zu machen, das gehört da nicht rein und wirft halt auch so einen Schatten auf seine militärische Laufbahn, die nämlich eigentlich wirklich grandios war. Also er hat das 10 Jahre gemacht und ist auch ausgeschieden im Range eines Hauptmanns, aber er hat halt was sehr Wichtiges daraus gezogen, denn vielleicht darf ich das mal erzählen, ich habe vor ein paar Jahren einen Kameraden von Harry getroffen, das war Ben McBean und der war bei den Royal Marines und war mit Harry zusammen in Afghanistan stationiert. Harry war ja zweimal da und hat halt eben wie jeder andere Soldat mitgekämpft und jeden Tag auch Angst gehabt. Und dieser Ben McBean, der musste morgens patrouillieren und ist auf eine Mine getreten und dem sind Arm und Bein weggerissen, der wurde ausgeflogen. Und in demselben Flugzeug saß Harry, der wurde ausgeflogen. Und zwar wurde Harry wiederum ausgeflogen, weil er zurückgeholt werden musste in England, war bekannt geworden, Harry ist in Afghanistan, das ist dann zu gefährlich und so. Jedenfalls lernten Harry und der Ben McBean sich quasi auf diesem Flug kennen. Und Harry hat ihn dann in der Reha besucht und ist so mit diesem Schicksal von kriegsversehrten Veteranen in Berührung gekommen und hat nicht nur den Ben in der Reha besucht, sondern ist dann auf einmal in diese Veteranenheime gegangen und hat ganz wundervolle Sachen gemacht. Also er hat sich stark gemacht für so Organisationen wie Walking with the Wounded, mit den Verletzten. Dann ist er mal zum Südpol, glaube ich. Zum Südpol, nicht zum Nordpol. Ne?
Nee, zum Südpol.
Expedition zum Südpol gemacht, um darauf aufmerksam zu machen. Help for Heroes. Und es mündete dann in seinen Invictus Games.
Richtig.
Also die Gründung der Invictus Games von Sportwettkämpfen von Kriegsversehrten. Und das ist doch wirklich eine großartige Leistung. Da hat er einfach etwas wirklich geschaffen, auf das er stolz sein kann und wofür man ihm einfach auch Anerkennung zollen muss.
Und da ist er auch wieder ganz stark in die Fußstapfen seiner Mutter getreten. Also da merkt man auch dieses Empathische, was er auch hat und auch zeigt, ja, dass er was bewegen möchte. Und ich finde, man nimmt es ihm auch ab, dass er so ist und ihm das wichtig ist. Und er ist auch echt dahinter, dass das alles auch gut läuft für alle. Und er hat ja auch diese eine Organisation, da kümmert er sich um die Kinder, die Hinterbliebenen von getöteten Soldaten und Soldatinnen. Da gab es mal so eine nette Szene, da war er doch dort bei denen, hat mit ihnen gespielt. Und da gab es auch ein Video von. Natürlich hat man das natürlich nochmal veröffentlicht, damit man nochmal zeigt, welche Arbeit er macht und welche gute Arbeit er macht.
Also er versucht ja, seine Rolle zu nutzen, um etwas zu bewegen. Ich meine, das Königshaus hat das ja auch zu Zeiten der Queen, also oder sagen wir so vor dem Brexit, ja auch noch zu schätzen gewusst. Mhm. Also ich weiß noch, 2012 schickte die Queen Harry nach Jamaika, also als Botschafter. Das ist dann Jahre später jetzt vor zwei, drei Jahren nochmal gewesen, dass William und Kate in Jamaika waren. Das war dann eher so ein PR-Flop. Das passte nicht so.
Stimmt.
Harry, der hatte damals wirklich das Talent, hieß es immer, aus Republikanern dann Royalisten zu machen. Weil der einfach so ein Sympathieträger war und zum Beispiel auch von der Queen eingesetzt wurde als Jugendbotschafter des Commonwealth. Also es waren sich schon alle bewusst, dass Harry etwas hatte, was oder eine Lücke schließen konnte im Königshaus. Er war vielleicht eben nicht der Intellektuelle und vielleicht nicht derjenige, der irgendwie die Literatur oder das Theater oder so fördern kann oder irgendwelche politischen Thinktanks begleiten wird. Aber er ist halt eben jemand, der die Menschen total ansprechen kann. Und wenn man ihn auf die richtigen Themen setzt, war er einfach auch, finde ich, da irgendwie ein perfekter Botschafter.
Und in seinem Memoiren schreibt er zum Beispiel, als ich nach Hause kam, waren alle voll des Lobes nach Jamaika. Ich hätte die Krone gut vertreten, verlautete es aus dem Palast. Ich meldete mich bei Granny, also Queen Elizabeth, erzählt ihr von der Reise. Und sie hat nur gesagt, wunderbar, gut gemacht, sagte sie. Die hatten ja auch ein gutes Verhältnis zueinander, ne, die beiden. Die Granny und Harry.
Ich persönlich sehe ja in Harry den echten Mountbatten. Ne? Also insofern würde mich das nicht wundern, wenn die Queen also auch allein deshalb schon ein Faible für ihn gehabt hat. Mhm. Wobei ich kein Fan davon bin, immer, dass wenn man sagt, das ist der Lieblingsenkel der Queen. Wenn du die Presse studierst, war jeder irgendwann schon mal Lieblingsenkel oder Lieblingsenkel. Aber Harry hatte etwas, was mich immer sehr an den verstorbenen Prinz Philipp erinnert hat. Also einmal hatte er diese etwas unangepasste Art wie sein Großvater mit diesem Witz. Und die sahen sich unheimlich ähnlich als Kinder. Also die Kinderfotos von Prinz Philipp, ich kenne sie nur als Schwarz-Weiß-Fotos. Mhm. Aber ich glaube, er ist ja auch so ein bisschen so ein rotblonder Typ zumindest gewesen. Mhm. Aber von den Gesichtszügen und so, finde ich, hat der Harry unheimlich viel so von seinem Großvater gehabt. Also optisch vor allen Dingen in der Kindheit.
Wahrscheinlich kam dann diese große Sympathie dann auch der Queen.
Ja, ich denke immer, da wäre ja noch so viel mehr drin gewesen eigentlich.
Na, ja,
also was
ja
Harry,
das stimmt.
Harry betrifft, weil gerade dann hatte er so diese Sympathie, als er da als Soldat aufgehört hat und in dem Charity-Bereich so der smarte Prinz und so dieses, ne? Ich glaube, da hätte noch so viel machen können und die hätten schön in verschiedenen Rollen unterwegs sein können, William und er. Und dann kommt dieser Brexit, ja?
Ja, genau. Auch mit Meghan hätte er das auch machen können. Also die beiden wären eine perfekte Ergänzung für diese Familie gewesen, um einfach auch irgendwie ins neue Zeitalter zu rutschen. In einer multikulturellen Gesellschaft Großbritanniens und im Commonwealth, wo so je Botschafter wie Harry und Meghan natürlich perfekt gewesen.
Ja, absolut. Ja, und da gab es doch diesen Auftritt, ne, von den Fab Four, wie man gesagt hat. Und da hast du das Gefühl gehabt, also ich zumindest, boah, da ist so viel Power dahinter. Ja, ja. Die, keine Ahnung, die steuern so die Geschicke der Welt, die beeinflussen, die haben Ausstrahlung und alles. Und dann geht es plötzlich den Bach runter.
Ja, ja, ich finde, bei diesem Auftritt, ne, ist mir übrigens eines auch aufgefallen. Da saßen die vier ja in so einer Gesprächsrunde auch. Und da hat die Meghan zu etwas gesagt, I fundamentally disagree. Ich bin fundamental einer anderen Meinung.
Ja, ja.
Und da dachte man schon so, oh, ja, also ist ja toll, dass du eine Meinung hast und eine Haltung, aber das musst du jetzt lernen in Zukunft.
Ja, nicht so
genau,
zu sagen.
Ja, und also, dass man halt sich auch politisch einfach nicht mehr so äußern darf. Sie sind halt Mitglieder einer Institution, die die Staatsspitze repräsentiert. Natürlich dürfen die eine eigene Meinung haben, aber sie dürfen sie halt dann auch nicht abartikulieren oder nicht ohne Rücksprache artikulieren. Mhm. Das ist halt der Preis. Es geht halt darum, das Staatsoberhaupt zu unterstützen.
Aber das ist ja der zweite Teil von Prinz Harry. Da würden wir ja nochmal drüber reden, liebe Julia. Ich würde jetzt aber kurz, bevor wir zu den zwei wichtigen Freundinnen kommen von Prinz Harry, Chrissy Kern hat schon große Augen, würde ich ganz kurz den Wasserkocher anschmeißen. Oh ja. Du kannst dich weiter unterhalten.
Jetzt wird es wieder kulinarisch.
Ein bisschen.
Ja, aber ich frage mich auch manchmal, Julia, ob ihm das nicht so ein bisschen fehlt dem Harry dann doch so diese...
Ich habe den Eindruck, dass ihm das sogar sehr fehlt, ja.
Also auch dieses Rumgehen, diesen Einfluss dann nehmen, auf die Dinge zu repräsentieren, da zu sein und auch, weil es scheint ja wirklich einer zu sein, der eben auch die Bestätigung braucht und das hat er ja bestimmt darüber auch bekommen und zwar authentisch auch bekommen, weil er authentisch dann auf die Menschen auch zugegangen ist, ne? Und jetzt irgendwie,
I fundamentally agree, sage ich in diesem Fall.
Ja.
Ich stimme dir total zu. Dem Harry fehlt es an Relevanz und an Resonanz gerade. Ne? Er hat halt nicht mehr diesen, also die versuchen sich ja relevant zu machen. Wir kommen da ja auch nochmal drauf zu sprechen in der nächsten Folge.
Genau, ein Cliffhanger.
Cliffhanger. Ja. Aber ich glaube auch, dass der Harry schon mal glücklicher gewesen ist in seinem Leben.
Ja.
So, Chrissy Kahn, ich will euch beiden jetzt nicht unterbrechen, aber The White Garden.
Ist ja was ganz anderes
plötzlich. The White Garden, The White Garden ist ja der Garten, in dem immer gerne Diana mit den Kindern war.
Ja, warum ist das schon so ausgewaschen, dieses Handtuch?
Das ist nicht ausgewaschen, das ist bloß nicht gebügelt.
Achso, ja, aber sind so gut. Pflanzen drauf, die wahrscheinlich
genau,
in dem Garten
die
sind.
Blüten und
gut, die sind
Blumen.
Weiß, so wie das Handtuch.
Ne? Ich gebe dir, ich weiß, eine Lieblingstasse.
Ja, bitte.
Liebe Julia, wir würden jetzt ganz kurz eine Teepause machen. Ganz
mal wieder die
schnell.
Rückstände ausschütteln.
Wieso, die bei der Spülmaschine?
Ja, das
ich check derweil mal meine E-Mails wieder.
Und hier nochmal von der Queen. Hier, schau.
Aber,
nimm dir bitte eins
raus. Achso, der Dings. Aber du hast hier wieder Highgrove Lemon Cakes.
Ja, du, ich war doch in London und jetzt erst vor 2 Wochen. Und da war ich nochmal in dem Laden, wo es die Highgrove Produkte gibt.
Genau.
Highgrove, wissen wir, da klingelt doch bei unseren royalen Fans.
Ja.
Ne, was es ist. Hier, Chrissy Kahn. Und das ist mit... So.
Biscuit Lemon.
Yes.
Organic All Butter Biscuits Lemon. Hatten wir die schon mal? Weil das kommt mir so bekannt vor.
Ja, wir hatten Ginger, remember?
Boah, diese Kekse, die riechen wirklich nach Limone. Ist ja der Hammer. Selbst wenn die nur vor mir stehen. Ja.
So, Chrissy Kahn, wir machen weiter. Ja. Du kannst genießen. Ich hoffe, dass Julia ihre E-Mails gelesen hat. Julia?
Der Jade zieht noch.
Julia, du musst einfach mal
Ich habe tatsächlich gerade einen Blick mal auf meine Mails geworfen.
Du hast ja recht.
Weil ich weiß, dass eure Teezeremonie immer auch etwas umfangreicher sein kann.
Nein. Nämlich stark verkürzt.
Echt,
Ach, haben wir. Ach, das war ja schon mal viel länger.
Ich erinnere mich. Das stimmt allerdings in unseren Anfangszeiten, als wir noch die rosa-rote Brille aufhatten.
Echt?
Ja.
Das heißt, ach so, du meinst, als wir noch verliebt waren, wir beide. Ganz am Anfang.
Das waren noch Zeiten.
Das war
Wahnsinn. Jetzt ist es sowas wie Schwester und Bruder. Halt,
ja, es ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen, soll ich sagen, so ein bisschen der Alltag eingeschlichen. Ha?
Ja, das war wahrscheinlich nach 18 Monaten.
Exakt.
Denn das habe ich ja neulich gelesen, dass nach 18 Monaten sich wohl das Verliebtsein einstellt und sich dann zeigt, ob man wirklich zueinander passt. Und
so
da dachte ich an Harry und Meghan. Denn es hat keine 16 Monate gedauert, dass Harry um ihre Hand angehalten hat. Und es ging ja dann doch alles sehr schnell. Aber
das
ist wohl nicht unser Thema an dieser Stelle.
Nee, aber dann in der nächsten Folge, Chrissy Kahn, wo du ja leider nicht mehr dann mit dabei sein kannst, was ich ja bedauere. Aber wir sind beim Thema Liebe. Was denn?
Ich wollte gerade sagen, so dieses Thema da mit diesen Beziehungen, das ist ja auch eher so euer Ding. Euer Frauending.
Wieso?
Ja, obwohl ich rede eigentlich immer gerne mit.
Ja, wollte ich gerade sagen. Was ist denn das jetzt bitte, Frauending?
Oh, jetzt habe ich sogar Milch.
Und hat sie geschmeckt jetzt?
Die sind Hammer, die Dinger.
Ja,
sehr. Also eins darf ich noch essen, sonst heißt es, ich schmatze so viel von dir.
Ja.
Aber das geht jetzt nicht anders, Annelie.
Okay.
Da komm, lass uns schnell anstoßen.
Ja.
Cheers.
Cheers.
Zack, bumm.
Ich habe die Queen-Tasse.
Und ich wieder die William und Kate-Tasse. Also cheers und zack, bumm, weiter geht's.
Weil das Verhältnis ja auch gut war zwischen Harry und der Queen. So.
Yes.
Und zwar, wir sprechen jetzt über seine zwei, ich sage jetzt mal, Hauptfreundin im Sinne von, also wichtige Freundin in seinem Leben, und zwar Chelsea von 2004 bis 2011 und Cressida, oder wie die Briten sagen, Cressida von 2012 bis 2014, was nicht so lang war, wenn man es so sieht, aber auch entscheidend war. Und gerade Chelsea war ja so unbedarft. Was hast du denn für einen Eindruck gehabt? Auch so einen unbedarften Eindruck, den sie auch für Harry so war? Sie war so natürlich, sage ich jetzt mal. Ne?
Also ich muss sagen, in beiden Fällen, ich mochte die gerne. Mhm. Ich finde, die passten irgendwie in diesen Lebensabschnitten auch immer ganz gut zum Harry. Die Chelsea war ja auch so ein bisschen so eine Wilde, kam ursprünglich aus Simbabwe und also war dadurch natürlich auch irgendwie so naturverbunden und passte so gut, also auch eigentlich beide in seinen Freundeskreis. Ne? Er hat halt dieses ganze Polo-Umfeld, wenn Harry ist ein sehr guter Polospieler, Harry ist sehr naturverbunden und so. Und die Cressida, die passte auch ganz gut, weil sie halt auch so halb aristokratisch war. Also die fügten sich gut immer in den Lebensabschnitten in Harrys Leben ein. Aber die haben es halt auch in beiden Fällen kommen sehen, was es bedeutet, die Freundin von Prinz Harry zu sein oder eines Tages die Frau von Prinz Harry zu sein, dass das fast unerträglich ist, weil die ganze Zeit die Presse auf dich lauert und du dich einem Reglement als Prinzenfrau unterwerfen musst, zu dem die beide wohl nicht bereit waren.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt immer dieses Bild oder diese Bilder von Chelsea und ihm auf diesem, ich weiß nicht, beim Polo oder Fußball oder was?
Polo, so hörst du nicht zu. Gerade eben hat doch Julia gesagt, was war Prinz Harry?
Polo.
Oder ist ein guter Polospieler? So.
Na gut, ich war so bei Chelsea natürlich so. Naja, egal.
oh Gott.
Ja, der wieder.
Ja, gut. Oh Gott, ja, gut.
Ja, einen muss ich doch raushauen. Also, Moment, wo war ich stehen geblieben?
Nein, aber die Bilder.
Diese Bilder, die kommen mir immer wieder. Also, das sind die, die ich vor Augen habe, wenn ich an die beiden denke. Für mich gibt es immer so diese beiden Bilder. Sie auf der Tribüne irgendwie und gucken sich das irgendwie an und scherzen so ein bisschen, lachen miteinander und so. Eigentlich immer so gute Stimmung.
Die hatten, glaube ich, eine tolle Zeit miteinander.
Ja.
Und das war auch schon irgendwie eine wichtige, prägende Zeit für den Harry.
Die sind auch viel gereist, auch in Afrika, und waren auch so normal unterwegs, ja, haben halt gekämpft und waren unbedarft. Ne? Ich meine, wenn Chelsea wahrscheinlich gesagt hätte, ja, ich mache das, ich schlucke diese Kröte und nehme alles in Kauf, vielleicht werden die jetzt heute verheiratet, wer weiß. Ja,
die waren noch sehr jung halt zu der Zeit. Ne?
Ja, das ist auch so. Aber naja, gut. Aber
im Prinzip waren das auch so wie so Puzzlesteine in dieser Tragik um Prinz Harry, dass eben diese Beziehungen aufgrund seiner Position eigentlich kaputt gegangen sind. Ne? Harry hat dann auch kurz, eigentlich bevor er Meghan kennenlernte, mal gesagt, wie soll ich je ein Mädchen finden, das damit leben kann, ständig meinetwegen von den Medien geplagt zu werden und mit dieser Bürde dann irgendwie noch irgendwie diesen Anspruch zu haben, ich möchte mich verlieben, ich möchte die Frau meines Lebens finden, ich möchte eine Familie gründen.
Ja.
Das war halt schwer und dann kam Meghan.
Ja, aber da war es ja dann auch so, die sich schwer getan hat. Ne?
Nee. Nein.
Wie soll ich damit? Naja, du meinst
ja. Das kam ja dann hinterher, aber die ist ja angetreten.
Ja, also schon, die hat schon gesagt, ich mach das. Also nicht so wie Cressida und Chelsea und gesagt haben, nee, wir machen und trennen sich dann auch.
Ja, aber am Ende hat sie dann halt gesehen, dass es doch nichts für sie ist.
Ja, nicht so. Aber sie ist mit ganz anderen Voraussetzungen da angetreten.
Das stimmt.
Ich finde, die ist der Gegenentwurf. Die Meghan ist der Gegenentwurf zu Harrys Beuteschema gewesen. Und das nicht nur optisch, weil die beiden blond waren und jetzt der dunkle Typ, also das überhaupt nicht, sondern einfach auch von ihrer Art her. Die war älter als er, sie war eine gestandene Frau, dominierend, die durchaus das Rampenlicht sucht. Ich meine, auch allein schon durch ihren Beruf her. Und das war ja das Gegenteil von seinen Freundinnen vorher, die gerne aus der Öffentlichkeit raus sich halten wollten und genau das gefürchtet haben.
Ja, genau. Und dann kam ganz kurz noch die Florence. Das war nach Cressida, war es, ich sag mal, kurzes Intermezzo. Und das war es dann. Dann war er auch sehr unglücklich, weil die Presse hat auch geschrieben, wann heiratet er endlich? Er ist ja jetzt mal alt genug und da war irgendwie dann erstmal nichts in Sicht.
Ja, vor allem in einer Zeit, in der der William ja schon längst mit der Kate zusammen war. Dadurch war er dann immer so ein bisschen bisschen das fünfte Rad am Wagen. Mhm. Wobei die ihn ja auch wirklich viel mitgenommen haben. Allein Kate und Pippa, die haben mal zusammen eine Geburtstagsparty für Harry ausgerichtet. Die haben auch versucht, den Harry einzubinden. Mhm. Aber natürlich ist das ein irre einsamer Job, Prinz zu sein. Ja. Und es macht viel mehr Spaß, das als Paar zu erleben. Und wir haben ja auch gemerkt, in dem Moment, wo Harry diese Auftritte mit Meghan zusammen wahrgenommen hat, in diesem kurzen Zeitfenster zwischen der Verlobung oder kurz vor der Hochzeit ging das eigentlich los und dann bis zum Maxit. Das war ein kurzes Zeitfenster, aber die Termine, die sie zusammen wahrgenommen haben, die waren halt auch, da hat man halt einen ganz anderen Harry gesehen, der war glücklich.
Ja, ja.
Das hat
stimmt.
Spaß gemacht.
Ja, und er war auch selbstbewusster dadurch geworden. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge, weil es ist nämlich so eine Zäsur in Prinz Harrys Leben. Jetzt in der Nachschau, als Meghan Markle in sein Leben tritt und im Prinzip alles auf den Kopf stellt.
Ja. Sein Leben.
Sein Leben, das Königshaus.
Das Königshaus, die Familie und auch sein öffentliches Bild. Also es hat sich alles geändert.
Wenn wir das damals gewusst hätten, 2018 im Mai, du warst ja auch in Windsor, ich war auch in Windsor. Ich dachte, ach, das ist ja eine tolle Verbindung. Und ja, es ist so, Chrissy Kahn.
Ja,
war
ich muss ja, ihr wisst ja, ne, Meghan und ich, wir werden, glaube ich, nicht mehr zueinander kommen, keine Freunde werden. Aber tatsächlich am Anfang dachte ich das auch wirklich. Ich dachte, wow, super, und das ist eine so, die steht mit beiden Beinen im Leben und das passt so super gut. Und die fügt sich so ein, ne, dachte man. Und dann am Anfang dachte ich, das wäre, oh, siehste, also heute merkst du schon was. Aber das ist gut, wir arbeiten jetzt die besonderen Punkte heraus, ist so super.
Also ich habe mich tierisch gefreut für den Harry, dass der glücklich ist. Mhm. Das hat er so verdient und das war überhaupt das Allerwichtigste. Und ich habe auch immer gedacht, er ist ja nur die Nummer 2 oder mittlerweile war der ja auch schon irgendwie Nummer 5 oder 6. Mhm. Die Kinder von William waren ja schon geboren. Mhm. Darum ist das jetzt nicht so entscheidend. Hauptsache, der Junge oder dieser Mann ist glücklich. Aber ob die Meghan bereit war, sich einzugliedern, das habe ich zu dem Zeitpunkt der Hochzeit noch nicht gewusst. Also ich habe immer gedacht, puh, die hat ja noch nicht besonders lange hier in Großbritannien gewohnt, ist mit dieser Königsfamilie nicht besonders vertraut und kommt aus einem ganz anderen Hintergrund als gestandene Frau. Mal gucken, ob das funktioniert. Darum prüfe, wer sich ewig bindet. Ah,
da ist mal was dran.
Aber es stimmt, ja.
Ja, ja, vor allen Dingen unter diesen Voraussetzungen.
Wobei es gibt ja manchmal, also ich meine, gut, die sind immer noch verheiratet, Meghan und Harry. Also von daher hat es vielleicht dann doch funktioniert. Man weiß es nicht. Ach, man weiß es nicht.
Ja, ich weiß auch nicht so.
Ja, Chrissy Kahn, ich würde sagen, wir haben jetzt mal so umrissen bisher Harrys Leben, sagen wir mal, bis Meghan Markle in sein Leben kommt. Und jetzt wird's spannend, Chrissy Kahn. Und du musst uns leider verlassen.
Ja, das ist bestimmt Absicht, damit ich nicht wieder bashe.
Ich weiß, vielleicht. Kannst du auch ein bisschen bleiben, wenn du möchtest. Kannst du auch zwischendrin gehen. Nein,
jetzt nicht mehr.
Echt? Denn an dieser Stelle, wir zeichnen heute 2 Folgen auf einmal auf. Kann man ja ruhig sagen. Ich meine, muss man jetzt kein Geheimnis drum machen. Ne? Ja, liebe Julia, danke dir bis hierhin erstmal. Wir reden gleich weiter über den großen Tag mit der Hochzeit erstmal Bekanntgabe, dass ja Harry mit einer Frau zusammen sein soll, einer Schauspielerin zusammen sein soll. Also Julia, dann sammeln wir uns einfach nochmal und hören es in der nächsten Folge. Chrissy Kahn, schön, dass du dabei warst.
Ja,
wenigstens
danke.
In der Prinz Harry Geburtstagsfolge Teil 1.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein.
Und auch mit Julia einfach auch mal zu fachsimpeln.
Ja, oder? Absolut, absolut. Auch wenn wir heute unterschiedlicher Meinung manchmal waren. Aber das
auch
ist
nicht immer, Chrissy.
Ne? Nee, das stimmt, du hast recht, im Herzen sind wir ja sowieso eins. Ja. Aber ihr müsst mich noch fragen, was hast du heute gelernt?
Oh, das stimmt. Stimmt, ach gut, Chrissy Kahn, dass du das sagst. Ich habe es ein bisschen verloren in letzter Zeit. Chrissy Kahn, was hast du neu gelernt?
Also das Leben als Prinz ist einsam. Zu zweit macht es viel mehr Spaß.
Richtig.
Aber echt, das ist so simpel.
Ja, oh, und 18 Monate. Ja. Das ist so ein entscheidender Punkt. Ja.
Darüber werden wir ja vor allen Dingen in der zweiten Folge sprechen.
Das machen wir, ja. Ich freue mich drauf, liebe Podcast-Fans bis hierher. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in Teil 2 zu Prinz Harry, seinem 40. Geburtstag und sein Leben.
Tschüss.
Tschüss, Chrissy Kahn.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.